So, wir wollen gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen. Offenbarung, Kapitel 21. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir mittlerweile bei Offenbarung 21 sind. Das sind sehr, sehr schöne Kapitel, die auf uns warten. Ja, und heute werden wir über ein wunderbares, ein herrliches Thema nachdenken. Und möge Gott selbst uns diese Dinge, die wir hören, aus dem Wort Gottes in unserem Herzen festigen. Ja, und mögen diese Realitäten, die wir gemeinsam überlegen, uns segnen und stärken für unseren Alltag. So, ich lese mit uns gemeinsam die ersten drei Verse. Wir werden heute nur einen einzigen Vers, den zweiten, anschauen, aber ich lese einmal den Zusammenhang. Ja? Der Apostel Johannes schreibt, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Himmel, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wenn wir gemeinsam heute Morgen über dieses Schriftwort nachdenken, besonders darüber, was uns über diese herrliche Stadt, das neue Jerusalem, gesagt wird, schenk uns, dass wir aufmerksam zuhören, verstehen, dass diese Wirklichkeit, Gott, unser Vater, du, Herr Jesus Christus, du bereitest es für uns. Es ist nicht einfach so vielleicht ein schöner, erhabener Gedanke. Es ist eine Realität, auf die wir zugehen, als Menschen, die zu dir gehören. Und so wollen wir stille werden und die Dinge, die uns beschäftigen, die Fragen, die wir haben, die Probleme, die vielleicht an uns nagen, wir wollen das zur Seite schieben. Wir wollen uns ganz und gar konzentrieren auf das, was du uns mitteilen wirst in deinem Wort. Tu es, Herr Jesus Christus. Das ist unser Gebet. Amen. Amen. Und ihr Lieben, noch ehe wir gemeinsam über das neue Jerusalem nachdenken, will ich zurückgreifen zu der letzten Predigt, noch Folgendes hinzufügen. Das ist mir, das war eigentlich eine Frage, die ich hatte, als ich über diese Dinge nachgedacht habe, über das neue Gottes. Es ist ja interessant, dass Gott diese Schöpfung, in der wir heute leben, in 7 Tagen geschaffen hat. Er hätte das ja in einem Augenblick alles schaffen können. Warum in 7 Tagen? Das war meine Frage gewesen. Und als ich über diese Frage nachgedacht habe, wurde mir plötzlich bewusst, Gott hat die ganze Schöpfung in 7 Tagen gemacht, nicht weil er nicht anders konnte, sondern weil er es nicht anders wollte. Und dieser 7-Tage-Rhythmus, den Gott gibt für diese alte Schöpfung, soll mit dem Menschen bleiben und ist auch mit dem Menschen geblieben bis heute. Ja? Das ist das, was Adam und Eva haben diesen 7-Tage-Rhythmus von Gott bekommen. An einem Tag sollen sie ruhen. Ja? Musste Gott ruhen? Er musste nicht. So, warum tut er das? Die Schrift erklärt uns, damit wir verstehen als Menschen, dass wir diesen Ruhetag brauchen, ja, und haben müssen. Und das ist die Bedeutung, warum Gott eben in 7 Tagen die Erde gemacht hat. Er hätte das in einem Nu machen können, mit einem einzigen Wort, und es würde alles stehen. Er hat das getan für den Menschen. Und Adam und Eva und somit auch wir, sie haben das alles, den 7-Tage-Rhythmus, genauso wie die Ehe, aus dem Paradies mitgenommen. Das ist das Muster für unser Leben heute. Und ihr wisst das mit Sicherheit auch, dass während der Französischen Revolution und auch während der Oktoberrevolution in Russland. Man versucht hatte, der Mensch hat es versucht, diesen 7-Tage-Rhythmus zu beseitigen. Das hat ja mit der Bibel zu tun, das haben die Revoluzzer auch gewusst, die wollten damit nichts zu tun, sie haben versucht, 10-Tage-Woche einzuführen. Und das ging nicht lange gut. Und bald ist man zurückgekommen zu der 7-Tage-Woche. Ja. Warum? Ganz einfach, weil es eine Ordnung Gottes ist, schon seit der Schöpfung. Ja. Und wie gesagt, die Schrift versichert uns, dass schon im Paradies diese 7-Tage-Ordnung Gott gewollt war. Ja, und dass an einem der 7 Tage, im Alten Testament ist es der Sabbat, Samstag, ist nicht der Sonntag. Sonntag ist nie in der Bibel der Sabbat, ja, der Mensch ruhen sollte. Und wir können das nachlesen, 2. Mose 31, 2. Mose 23 und so weiter. So, die Bedeutung des Ruhetages, ja, für uns ist es Sonntag nach dem Neuen Testament, kommt und entstammt aus der Schöpfung Gottes, aus der Schöpfungsordnung Gottes für die gegenwärtige Schöpfung. Das Interessante ist, ja, dass in dem neuen Gottes es keinen Ruhetag geben wird. Wir brauchen die nicht. Ja? Und das zeigt uns schon, dass diese neue Realität, die Gott macht in den neuen Himmel, neuen Erde, es wird so anders sein, wir können manches lesen in der Heiligen Schrift und so ein bisschen nachvollziehen, aber so richtig können wir es nicht verstehen, begreifen. Ihr kennt diese Illustration auch von 2 Mönchen, vielleicht kennt ihr sie. Es waren 2 Freunde, die lange in einem Kloster gelebt haben und sich vorbereitet haben eben auf die Ewigkeit in ihrer Weise. Und der eine Mönch war nun alt geworden und er war am Sterben. Und der andere Mönch, weil er ein Freund dieses Mönchs war, er war am Bett des sterbenden Mönches. Und der sterbende Mönch hatte die Augen schon zu und dann plötzlich macht er die Augen auf und sagt, ich sehe die neue Welt, ich sehe den Himmel. Und natürlich war der andere jetzt neugierig und fragt ihn, was siehst du? Was siehst du? Und der sterbende Mönch versuchte das zu erklären, was er sieht, aber er konnte nicht, er konnte die Worte nicht finden. Und dann sagt er schlicht und einfach, die Ewigkeit ist ganz anders. Und dann verstarb. Die Ewigkeit ist ganz anders. Naja, das ist das, was wir auch sagen können. Die Ewigkeit ist ganz anders. Aber ihr Lieben, wenn wir die Bibel lesen und gerade die Dinge, die wir heute schon gelesen haben, es geht ja weiter. 21, 22. Und uns wird manches zu diesem ganz anders gesagt. Was gesagt? Ja? Und diese Dinge wollen wir uns heute anschauen und auch an den nächsten Sonntagen. Und die Erklärung dazu ist sehr, sehr einfach. Wenn Gott in seiner Weisheit es wählt, diese Dinge uns zu offenbaren, ja, dann ist es gut für uns, diese Dinge zu wissen und durch diese Dinge auch gesegnet zu werden. So, Johannes schreibt, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Wir sagen, wunderbar, herrlich. Ja? Und ich hoffe, ihr habt sofort aber eine Frage in eurem Verständnis in eurem Kopf. Ihr Lieben, woher weiß denn Johannes, was er sieht? Dass genau das, was jetzt runterkommt vom Himmel, das neue Jerusalem ist und das neue Jerusalem heißt. Woher weiß er das? Er fragt ja niemanden. Wir sagen, naja, wahrscheinlich hat es ihm der Heilige Geist erklärt, als er eben diese neue Stadt herunterkommen sieht. Steht nicht hier. Und das Interessante ist ja, dass manche Dinge, die Johannes sieht, in den anderen Kapiteln, die uns mitgeteilt werden, da ist immer ein Engel dabei und er geht zum Engel und fragt ihn, was bedeutet das? Was ist das? Und der Engel erklärt es ihm, nicht hier, nicht an dieser Stelle. So, woher weiß der Apostel Johannes, dass das, was vom Himmel herunterkommt, wirklich dieses neue Jerusalem ist? Woher weiß er das? Ihr Lieben, diese Frage wollen wir heute beantworten. Es ist sehr einfach zu beantworten, wir werden es sehen. Wisst ihr, ich werde es nie vergessen, dass während meiner Ordinierung vor genau 22 Jahren. Und das war hier in der Gemeinde, was da passiert ist. Ich kam vor das Prüfungskomitee und ich musste also diese Arbeit vorlesen. Und dann haben die leitenden Brüder unseres Bundes, die meisten davon sind schon verstorben, mir einige Fragen gestellt und ich habe versucht, sie zu antworten. Und irgendwie kam das Gespräch auf eben das neue Jerusalem. Keine Ahnung, wieso, aber ich kann mich genau erinnern. Und dazu wurde auch eine Frage gestellt und ich fing an, diese Frage zu beantworten, so gut ich konnte. Und habe gemerkt, keiner interessiert sich. Die Brüder, die lächeln eher und machen sich so ein bisschen lustig über diese Idee, dass hier eine Stadt tatsächlich von Gott kommen wird auf die neue Erde und aus dem Himmel. Ja? Und ich war ziemlich verunsichert. Ich wusste nicht, habe ich was Falsches gesagt? Oder ich dachte, ich bin im falschen Film. Kennt ihr das Wort? Ich dachte, ich bin im falschen Film. Ja, hier bin ich und ich soll geprüft werden, ob ich mich eigne, ob ich tauglich bin, um einer Gemeinde zu dienen. Ja, und diejenigen, die mich prüfen, sie lächeln eigentlich über eine biblische Idee. Ja, ich weiß nicht, warum sie es getan haben. Vielleicht habe ich das auch missverstanden. Aber ich dachte mir, naja, vielleicht wissen sie mehr. Das sind alles gestandene Männer. Und ich bin ein Greenhorn. Wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren werde ich genauso sein wie sie. Und über diese Idee einer Stadt, die vom Himmel herunterkommt, auch lächeln. Aber wir werden sehen heute in unserer Betrachtung, wir werden sehen, dass das 21. Kapitel und nicht nur das 21. Kapitel, sondern manche Stellen in der Heiligen Schrift uns auf diese Stadt schon hinweisen. Ja? Und wir können manche Dinge sagen, gerade auch im Zusammenhang dieser Stadt. Und heute will ich insgesamt 4 Dinge nennen aus der Fülle, die uns eigentlich im Zusammenhang dieser Stadt gesagt werden. Uns wird ja nicht nur gesagt, dass es diese Stadt gibt, dass sie vom Himmel herunterkommt, uns werden die Ausmaße genannt. So, wenn es ein geistliches Verständnis ist, ja, dass es ein geistlicher Zustand ist und nicht eine wirkliche Stadt, warum werden uns genau die Maße gegeben? Warum wird uns ganz genau gesagt, aus was eben die Mauern dieser Stadt bestehen, was der Straßenbelag ist, ja, wird uns alles gesagt. Und natürlich kann man das vergeistlichen und dann manches zu dem, was gesagt wird, das ins Geistliche übertragen und meinen, oh, das ist symbolisch zu verstehen, das ist das und das. Aber ihr Lieben, man muss das nicht. Man muss das nicht. Warum? Und wir werden sehen, auch die Heilige Schrift sagt ganz genau, es ist eine wirkliche Stadt, die Gott erbaut hat. Und wir sehen, und das ist für mich interessant gewesen, es ist überhaupt kein Problem für den Johannes, sehend diese Stadt, sich sofort zu identifizieren. Er sieht sie und er weiß ganz genau, das ist das neue Jerusalem. Ich lese noch einmal, was er schreibt und achten wir auf die Worte. Er sagt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön, ich weiß nicht, welches Wort bei euch gebraucht wird, aber in der Elberfelder ist das Wort wie eine Braut. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort, weil es ist dasselbe Wort, das Jesus Christus gebraucht in dem Vater unser, wenn er seine Jünger lehrt zu beten. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Ja, sehr wichtiges Wort, ich werde es nachher erklären. Sie ist so schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. So, das Erste, was wir feststellen, lesend diesen einen Vers, ist folgendes. Gott selbst baut diese Stadt Und weil Gott selbst diese Stadt baut, kann die Stadt nicht anders sein als heilig. Der heilige Gott baut eine heilige Stadt. Ja? Das ist das Erste, was uns hier versichert wird. Das neue Jerusalem ist im Unterschied zu dem heutigen Jerusalem, gibt es ja heute auch, ja? Manche bestreiten das, dass es die Hauptstadt Jerusalems ist. Ja, wir wissen es besser. Aber im Vergleich zum heutigen Jerusalem, das heutige Jerusalem ist nicht die heilige Stadt. Es ist eigentlich eine sündige Stadt. Ja? Im Vergleich zu dem heutigen Jerusalem wird das neue Jerusalem, das heilige Jerusalem sein. Ja, das wird die Wirklichkeit sein dieser Stadt. So, der Charakter der Stadt ist beschrieben, diese Stadt ist heilig, weil niemand anders als Gott diese Stadt baut. Und das gibt uns zum Nachdenken. Ja? Gott, unser Vater, ist vollkommen. Es gibt keinen besseren Architekten, es gibt keinen besseren Bauherrn als ihn. Wenn er etwas macht, dann ist es hervorragend, es ist perfekt. Wie herrlich wird diese Stadt sein? Und das können wir uns heute nur im Etwa vorstellen. Ihr Lieben, eines Tages, wenn wir diese Stadt sehen werden, werden wir so überwältigt sein. Es ist interessant, gestern saßen wir am Frühstück und vor unserem Fenster ist ein, wie heißt das im Deutsch? Kolibri Feeder. Ja? Futterstelle für den Kolibri. Das hört sich komisch an, ja? Hummingbird, ja. Nein, im Deutschen heißt es Kolibri. Ja. So, wir sitzen und sind am Essen und plötzlich kommt auch ein Hummingbird, ein Kolibri, ja, und setzt sich da und trinkt. Und wir dachten, oh, das ist ein schönes Vögelchen. Ja? So, und das Ganze war so ein bisschen im Schatten gewesen. Und plötzlich geht er hoch, fliegt er hoch und geht ein bisschen weiter in die Sonne. Und plötzlich wird er von der Sonne angestrahlt. Und beide, meine Frau und ich, wir sagten, boah, hast du das gesehen, wie schön er wirklich ist? Die Sonne hat die Farbe, diese metallrote Farbe seiner Brust so richtig beleuchtet. Und da sind unsere Augen aufgegangen. Vorher im Schatten hat man das nicht gesehen. Man dachte, oh, das ist ein schönes Vögelchen. Und plötzlich hat man die wahre Schönheit gesehen von diesem kleinen Ding, ja, von diesem kleinen Vogel. Das war ein Erlebnis und da dachte ich, ach, das ist die perfekte Illustration für die Predigt. Ja? Manches wird uns gezeigt, über manches staunen wir jetzt schon, aber ihr Lieben, wartet einmal, wenn wir diese Stadt wirklich sehen. Ja? Das wird ein Staunen geben. Es ist auch interessant, ihr Lieben, seit dem Beginn der Schöpfung bis heute hat Gott eigentlich selbst nie eine Stadt gebaut. Er hat einen Garten gebaut, ja? Im Paradies hat er einen Garten gebaut und in diesem paradiesischen Garten gab es keine Moskitos. Wir waren gestern in einem sehr schönen Garten gewesen, es ist etwas Herrliches. So, wie kommt es, dass die meisten von uns, ich denke alle von uns, einen schön angelegten Garten lieben? Ist einer hier vielleicht, der es nicht mag? Ich liebe einen schön angelegten Garten. Bei uns in der Wohnung haben wir einen Kalender. Und das Bild für den heutigen Monat ist von einem botanischen Garten in Tessin, Schweiz. Und ich habe mir das angeguckt, ich dachte, das ist wie ein Märchen. Wunderschön angelegt, ja? Mit einem wunderschönen Hintergrund. So, wie kommt es, dass wir alle, ich denke so, mit mir ist es so, dass wir einen Garten lieben. Kommt auch aus dem Paradies. Ja? Weil das die Schöpfungsordnung Gottes ist, dieser herrliche Garten. Wir haben es mitgenommen. Wir genießen Gärten. Ja? Und ich dachte mir, wenn ich nochmal zu wählen hätte, ich denke, ich würde vielleicht als Nebenjob Gärtner machen wollen. Das ist ein paradiesischer Beruf, ja. Obwohl man jetzt mehr schwitzen muss und mit den Disteln und Dornen zu kämpfen hat, aber ist doch sehr, sehr schön. Ja? Naja, wie auch immer, ich schweife wieder ab. So, das ist etwas, was wir als Menschen eigentlich kennen, Garten und genießen, weil wir aus dem Paradies das mitgenommen haben. Mit der Stadt ist das anders. Gott hat noch nie eine Stadt gebaut. Hier aber wird uns gesagt, dass er eine Stadt baut. Und wir können das vielleicht nicht so richtig einordnen, weil die Städte, die wir kennen, auch in der Schrift immer von Menschen gebaut worden sind. Und diese Städte haben, die meisten haben dazu gedient, eigentlich nicht Gott zu verherrlichen, sondern den Menschen von Gott wegzuziehen. In einer gewissen Weise war das ein Abbild, Zeichen der Rebellion gegen Gott gewesen, fast. Ja? Und das ist eben also auch nun das Zweite, was wir im Zusammenhang dieses neuen Jerusalem sagen können. Das Zweite, was wir sagen können, ist, dass uns der Name derselben Stadt gegeben wird. Das heißt, hier wird nicht eine geistliche Wirklichkeit angesprochen, die man dann halt Neu-Jerusalem nennt. Hier wird wirklich eine Stadt angesprochen mit diesem Namen Neues Jerusalem. Ja? So, diese Stadt heißt nicht Neu-Denver, gibt es ja auch. Diese Stadt heißt nicht Neu-Delhi, Neues Delhi. Es heißt nicht Neu-Wied, es heißt nicht New York, Neues York, sondern es heißt das Neu-Jerusalem, sagt die Bibel. Und eigentlich müsste es heißen, die neue Jerusalem. Warum? Jerusalem als Name in dem Alten wie auch im Neuen Testament ist feminin. Die Jerusalem. Ist auch interessant. Ja? Und deshalb ist auch das beschreibende Wort hier, Vers 2, heilige Stadt Jerusalem, die heilige Stadt Jerusalem. Ist auch feminin. Warum ist das so? Ganz einfach, ich habe es gesagt, Jerusalem als Stadtname ist immer in Feminin, im Alten wie im Neuen Testament, aber es ist mit allen Städten so. Alle Städte in dem Alten Testament, im Neuen Testament sind in Feminin. Sehr interessant. Und deshalb haben wir auch dieses Bild der unmoralischen Frau für die Stadt Babylon, ja, nicht eines unmoralischen Mannes, sondern einer unmoralischen Frau. Es wird von Babylon gesagt, es ist die große, genau. Und dann ist auch zu verstehen, dass diese jungfräuliche Braut als Gemeinde des Herrn Jesu, ja, von dieser neuen Stadt Jerusalem, Neu-Jerusalem, symbolisiert wird, feminin. Sehr interessant. So zwei Dinge können wir also sofort sagen, lesend diese ersten Worte in Vers 2. Uns wird gesagt, dass es eine heilige Stadt ist. Und zum anderen wird uns auch ein Hinweis gegeben, dadurch, dass gesagt, es ist eine heilige Stadt auf die unbefleckte Braut Jesu Christi. Ja? Und die Gemeinde Jesu Christi wird in dieser Stadt ihre Wohnung haben. Und nicht nur die Gemeinde des Herrn Jesu, auch die alttestamentlichen Heiligen werden in dieser Stadt ihre Wohnung haben. Dazu kommen wir aber noch. So, uns wird aber auch der Name der Stadt gesandt oder genannt, das ist das neue Jerusalem. Ja, so ist es nicht ein Zustand, sondern tatsächlich eine Stadt. Genau wie das irdische Jerusalem eine Stadt ist, genauso ist das Neu-Jerusalem auch eine Stadt, die in der Zukunft sein wird. Und ich möchte hier etwas Wichtiges hinzufügen, und das hat eben mit der Frage zu tun, die ich am Anfang der Predigt gestellt habe, woher weiß Johannes, dass es das Neu-Jerusalem ist, was da vom Himmel herunterkommt. Und die Bibel klärt uns eigentlich als Leser darüber auf, ja, dass Gott der einst den Garten gebaut hat im Paradies, nun aber im Himmel diese Stadt erbaut. Und die Bibel deutet an, dass diese Stadt eigentlich jetzt schon existiert. Galater 4,26. Wenn ihr die Bibel aufschlagen wollt, Galater 4,26, es wird Folgendes gesagt. Das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei. Noch einmal. Das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei. Und die Grammatik, in der diese Aussage steht, ist Gegenwart. Das heißt, zu der Zeit, als der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat, existierte diese Stadt schon. Wir wissen noch mehr, lesend die Heilige Schrift. Wir wissen anhand der Bibel, dass Abraham und dass die Heiligen des Alten Testaments von dieser Stadt wussten und sich danach ausstreckten. Hebräer 11, Vers 10. Hebräer 11, Vers 10. Er, es wird vom Abraham gesprochen, er wartete auf die, was? Stadt. Es wird nicht gesagt auf eine Stadt, sondern die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Vers 16, Hebräer 11, Vers 16, wird hinzugefügt: Und sie, das sind die Heiligen des Alten Testaments, gemeinsam mit Abraham, sehnten sich, und hier wird ein sehr, sehr starkes Wort gebraucht im Griechischen, wird nur dreimal gebraucht im ganzen Neuen Testament, und es spricht von dem sich ausstrecken, von dem sich sehnen nach etwas. Und sie, das heißt die Heiligen des Alten Testaments mit Abraham, sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Und dann wird gesagt, daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie gebaut. So, warum soll ich das, was hier in Offenbarung 21, vergeistlichen? Und schaut einmal, wenn Abraham und die alttestamentlichen Heiligen, wenn der Apostel Paulus, wenn der Apostel Johannes um die Realität dieser Gottesstadt wussten, wie kommt es, dass heute die Bibellehrer und viele Prediger über diese Realität lächeln? Wisst ihr, das ist kein gutes Zeichen. Das ist überhaupt kein gutes Zeichen. So, wir überlegen und stellen fest, aha, das neue Jerusalem gibt es schon, diese Stadt gibt es schon. Und sie wartet nur drauf, von Gott selbst aus der Ewigkeit in die neue Schöpfung Gottes zu kommen. Und hier kommen wir zu dem dritten Hinweis, der uns gegeben wird in unserem Vers. Es wird gesagt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. So, weil Gott der Erbauer dieser Stadt ist, kein Mensch, kommt es aus der Ewigkeit, kommt es, wie wir sagen, aus dem Himmel. Und ihr Lieben, wenn ich es nicht besser wüsste, ja, würde ich auch diese Worte, wahrscheinlich, ich würde diesen Worten nicht glauben. Ich würde als natürlicher Mensch denken, ah, das ist Science Fiction. Kennt ihr das Wort, Science Fiction? Das ist, ja, Hirngespinst. Da denkt man sich was aus.
Fantasie.
Fantasie, genau. Das muss man sich einmal vorstellen. Hier kommt eine vollständig erbaute Stadt. Wir haben die Dimensionen, die sind enorm. Wie ein UFO aus dem Himmel. Ja, und schwebt eben über dieser neuen Erde und wird, so wie ich denke, auf die neue Erde auch platziert. Ich werde das nachher erklären in einer anderen Predigt, warum ich das denke. Und als natürlicher Mensch würde ich sagen, das ist Fantasie. Ja? Ich hatte einen guten Freund. Sein Name war, oder ist, er lebt noch, Harry Zahn. So, ich war der Eduard Hahn, er war der Harry Zahn. Das reimt sich sogar. Und dieser Harry Zahn war ein, ich weiß nicht, wie das heute ist, er war ein Science-Fiction-Fan. Oh, der hat die Science-Fiction-Romane verschlungen. Und zu der Zeit gab es eine besondere Science-Fiction-Reihe, übrigens in Deutschland geschrieben. Perry Rhodan, habt ihr mal davon gehört? Und Jeden Monat wurden neue Hefte, dann neue Installationen verkauft, neue Serie, neue Folge verkauft. Ja, das ist wie heute mit den Movies. Wenn das so eine Serie ist, erste Serie, zweite und so geht es weiter. Und genauso war das mit den Heften damals gewesen. Ich habe mal nachgelesen, 1961 hat man angefangen, diese Romane zu schreiben in Deutschland und bis heute sind insgesamt, stellt euch mal vor, 2 Milliarden Hefte verkauft worden. Da ist sehr viel Wald abgeholzt worden für diese dummen Hefte. Ja, ist viel Papier. Und mein Freund Harry Zahn, das war in den 80er Jahren, der hat sich jedes Heft, das neu rauskam, gekauft im Kiosk. Und er hat die gesammelt. Und er hat die religiös gelesen und dann wollte er mir erzählen, wie die Zukunft aussehen wird, was in diesen Heft steht. Und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja? Ich dachte mir, wer kann denn so etwas glauben? Ich glaube, Harry Zahn hat es getan. Er hat es gelesen und manches davon hat auch geglaubt. Aber ihr Lieben, das, was wir hier lesen, Offenbarung 21, ist nicht der Hirngespinst eines Menschen, sondern es ist das Wort Gottes. Es ist etwas, was Gott selbst uns als seinen Kindern mitteilen will, dass wir verstehen sollen, das ist die Realität, die auf uns zukommt. Das ist Wirklichkeit. Perry Rhodan, diese Hefte, das haben die Menschen erfunden. Manches davon war vielleicht interessant, aber das war tatsächlich ein Hirngespinst, eine Fantasie. Das, was wir hier lesen in Kapitel 21, ist keine Fantasie, sondern eine Wirklichkeit. Und ich habe in meiner Bibliothek ein sehr, sehr schönes Buch, das heißt Things to Come, von einem gewissen Dwight Pentecost. Pentecost heißt ja auf Deutsch Pfingsten. So, Bruder Pfingsten hat ein Buch geschrieben hier über die Zukunft und all die Dinge, die in der Heiligen Schrift in Beziehung zu der Zukunft stehen, Prophetie, hat er in diesem Buch praktisch verarbeitet. Auch in Bezug zum neuen Jerusalem hat er sich die Stellen alle der Heiligen Schrift angeguckt, zusammengebracht. Er schreibt oder zeigt auf, welche verschiedene Verständnisse es darüber gibt. Und dann sagt er, aber das bessere Verständnis ist das und das und das. Und dann unterstreicht er das mit der Heiligen Schrift. Ein sehr, sehr gutes Buch, wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht darin zu blättern, darin nachzuschauen. Aber es ist ein Buch zum Studieren, nicht einfach so zum Lesen. Sehr gutes Buch. Ja? Und er hat eben auch unter anderem sprechend vom neuen Jerusalem geschrieben oder gesagt, dass das neue Jerusalem schon seiner Meinung nach schon zum tausendjährigen Reich vom Himmel herunterkommt, ja, aber nicht auf die Erde, sondern über der Erde schweben wird. Interessant. Und er meint, dass diese Stadt das wirkliche Zuhause der Heiligen in ihrem Herrlichkeitsleib sein wird in dem tausendjährigen Reich. Aber dass erst in der neuen Schöpfung diese Stadt auf die neue Erde herunterkommt. Und das hat mit der Sünde zu tun und wir wissen das. Im tausendjährigen Reich wird es Sünde geben. Es ist eine heilige Stadt. Sie kann nicht auf diese alte, mit der Sünden beschmutzten Erde zurückkommen, auch wenn diese Erde von Jesus selbst erneuert wird. Charles Ryrie, auch ein sehr guter Bibelausleger und Lehrer, er schreibt Folgendes in seiner Auslegung zu diesem Text hier in Offenbarung 21. Er sagt, die himmlische Stadt ist die Bleibe aller Heiligen, nach Hebräer 12, 22, 24, die Braut Christi, 9 bis 10, und die Stätte, die Christus für seine Menschen vorbereitet, Johannes 14, Vers 2. Und er schreibt auch, während des Millenniums wird die Stadt, wie es scheint, über der Erde schweben und sie wird die Wohnung aller verherrlichten Gläubigen sein in der Ewigkeit. Ja. So, warum zitiere ich diese exzellenten Bibellehrer? Und man kann schon sagen, Väter im Glauben an dieser Stelle. Ich tue es, ihr Lieben, aus diesem einen Grund, damit ihr nicht meint, dass ich hier irgendwas zusammengesponnen habe, weil ich zu viele Science-Fiction-Bücher gelesen habe. Ich kann Science-Fiction nicht ausstehen. Ja? Das ist nicht Science Fiction. Das ist die Realität, auf die uns die Heilige Schrift hinweist. Und das müssen wir uns immer wieder vor die Augen halten. Ja? Und das, was wir uns hier anschauen, ist nicht eine neue Wahrheit. Es ist nicht eine neue Wahrheit. Wie kann das sein? Wie kann das eine neue Wahrheit sein, wenn die alttestamentlichen Heiligen schon darüber wussten und eben diese Stadt begehrt haben? Und sie wissen oder sie wussten bei weitem nicht so viel, was wir wissen können, lesend das Neue Testament. So, wir wissen bei weitem mehr. So, es ist nicht angebracht, ja, über diese Realität der heiligen Stadt, die Gott selbst baut, zu lächeln. Und wie gesagt, was wir gemeinsam machen in der heutigen Predigt und auch in den nächsten Predigten, wir werden uns diese verschiedenen Dinge, die aufgezeigt werden, in der Heiligen Schrift, Kapitel 21, genau anschauen und sehen, was sie wirklich bedeuten, was es meint, dass uns dies und dies so genau beschrieben wird. Und hoffentlich, und ich bete darum, dass Gott selbst uns durch diese Wahrheit dann auch segnet. Und hier kommen wir zu der vierten und letzten Wahrheit, auf die ich uns hinweisen will, im Zusammenhang mit Vers 2. Ich muss hier langsam zur Landung ansetzen. Es wird gesagt, das neue Jerusalem ist von Gott bereitet als eine geschmückte Braut für ihren Mann. So, und der vierte Hinweis, der uns hier gegeben wird, ist der folgende. Das neue Jerusalem ist unglaublich schön. Ja? Wir lesen diese Stelle, zumindest ging es mir so vorher, und dann sind wir ein bisschen verunsichert. Ich dachte mir, naja, die Braut Christi ist doch eigentlich die Gemeinde. Ja, wie kommt es, dass nun eine Stadt so genannt wird, hier in diesem Kapitel? Und die Lösung ist eigentlich einfach, aber auch, ich denke, tiefsinnig, wenn wir darüber nachdenken, was für Worte gebraucht werden, was genau gesagt wird. Ich versuche das einmal zu erklären. Einmal, wenn wir in den Text schauen, dann sehen wir, dass uns gesagt wird, dass das neue Jerusalem geschmückt ist wie eine Braut. In manchen Übersetzungen steht, als eine Braut bereitet für ihren Mann, und dann denkt man, oh, was ist denn hier los? Ja? So, der Hinweis ist auf den schönen Schmuck, ja, die dann eben diese Schönheit dieser Stadt deutlich machen soll. Elberfelder bereitet wie, nicht als, ja, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. So, hier geht es um die Schönheit dieser Stadt. Und ich weiß nicht, wie zu der Zeit des Apostel Johannes die Bräute sich geschmückt haben. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sehend diese wunderschöne Stadt, das erste Bild, was dem Apostel Johannes in den Sinn kommt, ist das einer Braut. Ja, einer schön geschmückten Braut. Und das ist der Vergleich, den er gebraucht. Aber auch dieser Vergleich ist tiefsinnig, weil wir ganz genau wissen, dass im Neuen Testament eben die Gemeinde als Braut Christi bezeichnet wird. Aber dazu werde ich gleich etwas sagen. Heute ist es ja so, und das habe ich auch schon erlebt, dass manche junge Damen, die wollen dann ein besonders schönes Kleid haben. Ja, und die gehen dann zu einer Näherin und dann sagen sie ihr die Vorstellung, das will ich haben, die Rüschen dort und dort, ich habe ja keine Ahnung, aber ich kann mir das vorstellen. Und dann noch einen längeren Schleier und was weiß ich. Und dann übertreiben sie. Und dann sieht das Kleid, wenn die junge Dame es anzieht, so ein bisschen affig aus. Ja, so. Ist das ein Wort, das man gebraucht? Ja, das ist schon nicht mehr schön, das ist schon übertrieben. Ja? Auf der anderen Seite, manche haben wirklich ein dezentes, schönes Kleid und man guckt sich das an, denkt man, boah. Und Geschmackssache? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und dann, ich meine, es kommt ja auch auf die Braut an, ja? Wenn eine junge Dame hübsch ist und dann noch so ein Kleid hat, dann denkt man, boah, das ist Wahnsinn. Und im Grunde genommen sollte der Bräutigam und die Braut diesen Augenblick, diesen besonderen Augenblick genießen, aber sie können es nicht, weil sie zu aufgeregt sind. Ja, einmal, normalerweise sollte es einmal im Leben sein. Aber wie gesagt, stellt euch mal vor, das Kleid passt, ist ein schönes Kleid. Ja, schlicht, aber sehr, sehr schön. Da ist eine hübsche junge Dame. Und ihr kennt diese junge Dame und ihr wisst ganz genau, dass der Charakter dieser jungen Dame edel ist. So, und ihr steht da und ihr seht diese junge Dame reinkommen. Das ist überwältigend. Das ist ein herrliches, wunderschönes, fantastisches Bild. Ja? Es ist etwas Erhabenes. Es ist, manchmal ist es so, ich denke das, ja, ich sehe eine Braut kommen und mir kommen die Tränen. Weil ich an die Gemeinde denke, weil ich daran denke, dass eines Tages wir als Gemeinde dem Herrn Jesus, vor den Herrn Jesus treten werden. Das ist ein überwältigendes Bild, ein sehr schönes Bild. Es ist fast wie Perfektion, ja. Und schaut einmal, in dem Text hat doch der Apostel Johannes den Charakter dieser Stadt eben doch erklärt. Er sagt, die Stadt ist heilig. So, wir wissen den Charakter der Stadt. Die Stadt ist heilig. Und dann sagt er auch, hinweisend in diesen Versen, ja, dass sie schön ist. Ihr Lieben, es wird etwas absolut Herrliches sein, auch für uns. Dieses neue Gottes und besonders diese Stadt, die Gott für uns bereitet hat, zu sehen. Wie gesagt, wir sehen noch mehr in diesen Worten, aber ich muss hier zur Landung ansetzen. Ich habe schon die Zeit ein bisschen überzogen. Lass mich unsere Predigt, das Nachdenken über das neue Gottes und besonders über die Stadt Neu-Jerusalem, lass mich diese Predigt folgend schließen, mit einer Herausforderung. Was ist es, wofür wir leben? Was ist es, wonach wir uns ausstrecken? Ja, was ist es, was wir wirklich wollen, was wir begehren? Ist es gesund zu sein? Nicht, dass es schlecht ist, aber ist das wirklich das Wichtigste in unserem Leben, gesund sein? Ist es Vergnügen? Ist es ein neues Auto zu haben, von mir aus ein Tesla? Ihr Lieben, meine Hoffnung ist eben diese himmlische Stadt, von Gott selbst erbaut. Meine Hoffnung als ein Mensch, der zu Jesus gehört, ist mein Heiland, Jesus Christus. Ja, seine Gegenwart. Und auch davon spricht diese Stadt, aber dazu kommen wir noch. Aber das ist das Verlangen meines Herzens, ja. Das ist es, was ich will, als ein Jesus, zu Jesus gehörender Mensch. Ja, das, was Gott für mich bereithält. Und das ist eben das neue Jerusalem. Wie ist es mit euch? Was ist das, was ihr begehrt, was ihr wirklich wollt? Und ich möchte zum Abschluss der Predigt aus Hebräer 11, Vers 16 noch einmal lesen, aber aus der Eduard Hahn-Übersetzung. Ja, wenn ihr die Stelle aufschlagen wollt. Sie spricht eigentlich von den Heiligen des Alten Testaments, aber ich beziehe das auf uns, weil das auch auf uns passt. Ja? Und wir als gläubige Menschen, als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, die Jesus Christus lieben, sehnen uns nach etwas Besserem als das, was diese Welt uns anbieten kann. Nach einer Heimat im Himmel. Und daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für uns erbaut. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes für uns heute Morgen. Und ich hoffe, dass wir alle mit einem Amen schließen können. Amen. Genauso ist es. Wir verneigen uns zum Gebet, ja? Unser Heiland und Herr Jesus Christus, das war schon zu deiner Zeit, kurz bevor deiner Kreuzigung und deiner Auferstehung, da hast du deine Nachfolger darauf hingewiesen, dass du hingehst, um uns eine Stätte zu bereiten. Und jetzt wissen wir ganz genau, was diese Stätte ist. Du bereitest eigentlich gemeinsam mit dem Heiligen Vater das neue Jerusalem vor. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es soweit ist. Und wir freuen uns darauf, wissend, dass diese Dinge, die gerade heute wir uns angeschaut haben, im Zusammenhang dieser wunderbaren Herrlichkeit, wunderbaren neuen Stadt Jerusalem, es ist für uns. Du machst es für uns, nicht einfach so. Und möge das wirklich das Verlangen unseres Herzens sein, dass wir uns danach ausstrecken. Nach der Gemeinschaft mit dir, Jesus Christus, wo? Ja, so wie ich das verstehe, in dieser neuen Stadt, dem neuen Jerusalem. Wir preisen dich, Heiland, wir loben deinen heiligen Namen, wir danken dir für die Hoffnung, die du uns schenkst, lebend in dieser dunklen, dunklen Welt. Wir haben es so gut bei dir. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen, wir ehren dich. Amen.